Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Endlich Regen. Diese beiden Worte habe ich letzten Freitag der Seniorenandacht im Gritt die Leute begrüßt. Und das ist strömender Regen gelaufen. Und wir haben uns unterhalten über Dürren, Dürrenzeiten und wie das sie enden. Wenn man jetzt raus schaut, ist einem bewusst, der Freitag war ein kurzes Intermezzo. Franken ist wieder auf dem gleichen Stand wie vorher. Die Dürrezeit ist noch lange nicht ausgestanden. Und darum ist es auch immer noch passend, heute mal über Dürre und Dürrezeiten aus der Bibel zu reden. Ich möchte miteinander heute euch das Thema beleuchten. Uns überlegen, wie Dürren in der Bibel wirken, was sie für eine Funktion haben und wie das Menschen ganz persönliche Dürrezeiten erlebt haben. Doch bevor wir zu dem kommen, muss ich hier noch etwas verteilen. Zwar wäre ja heute eigentlich Kinderprogramm angesagt gewesen. Das haben wir müssen absagen. Wer hat meinen Status gesehen auf WhatsApp? Immerhin ein paar. Benni, ich sehe dich. Du bist das einzige Kind, das jetzt nicht ins Kinderprogramm kommt. Darum bekommst du einen kleinen Trost, etwas Süßes. Kommst du holen? Wir geben dir das Hinger, musst du nicht kommen. Nein, doch nicht. Und ich habe noch die zweite, ich habe heute etwas gesehen, das habe ich glaube noch fast nie erlebt in einem Gottesdienst. Und zwar zwei Konfirmanden, die fast vorderst hocken. Die dürfen euch einen teilen, werden noch eine Reihe weiter vorne gucken, dann jeder einen. So. Aber wir sind jetzt nicht meinen, wenn die Pforte stocken, das nächste Mal gäbe es den einen. Das war eine Ausnahme gewesen. Gut, ich möchte noch beten mit uns zum Anfang. Ja, Vater, du siehst, warum wir alle da sind. Du siehst, was uns bewegt in unserem Leben. Du siehst, wo wir stehen, ob es uns gut oder schlecht geht. Wenn wir müde sind, fit, gestresst oder entspannt. Wir bitten dich, gib uns jetzt eine Zeit von der Ruhe in deiner Gegenwart. Du bist gegenwärtig und wir wollen jetzt auf dich hören. Amen.
Ich lese euch von Jeremia 14, 1-9. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da. Seine Städte verschmachten, sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen ihre Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr! Wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist, und wie ein Held, der nicht helfen kann. Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Ich lese euch jetzt noch von Jesaja 35, 1-7. Freuen wird sich die Wüste, und das dürre Land wird jubeln. Die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und fruchtbar wie die Scharon-Ebene. Dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn, unseres Gottes, sehen. Stärkt die kraftlosen Hände. Lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe, Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf.
Wenn wir bei uns von Dürre reden, dann verstehen wir etwas ganz anderes als in der Bibel oder in der Region, wo die Bibel gespielt hat, wo man Dürre verstanden ist worden. Das liegt schon nur an den geografischen Unterschieden. Das, was wir im Moment Dürre machen, ist in Israel mehr oder weniger ein normaler Jahresverlauf. Es regnet im Frühling, im Sommer nie, alles verdorrt und im Herbst regnet es wieder. Die Bibel redet erst dann von einer Dürre, wenn die Frühlings- und Herbstregen ebenfalls ausfallen und wenn es somit über einen Zeitraum von mindestens 10 Monaten nicht geregnet hat. Da sind wir im Moment zum Glück noch weit weg davon. Darum redet die Bibel auch mehr einfach von Trockenheit. Wenn sie denn das Wort Dürre braucht, dann ist das ganz interessant. Im Hebräisch ist es so, dass immer 3 Buchstaben bilden eine sogenannte Wurzel. Und je nachdem, was man die anhängt oder vor dran tut, gibt es alle Wörter, die irgendwie mit dem zu tun haben. Also die 3 allein heisst «es dürrt». Ein Buchstabe vor dran heisst «die Dürre». Und je nachdem, was man alles machen kann aus dieser Wurzel, desto grösser wird das Bedeutungsfeld. Und das Bedeutungsfeld von Dürre ist riesig. Klar, es heisst einfach mal Trockenheit und Dürre, das ist klar. Aber es ist auch ein Wort, das im Zusammenhang von Kriegstexten benutzt wird, um die Verwüstung vom Land zu beschreiben, wenn ein Heer durchgezogen ist. Dann heisst es austrocknen als Verb, aber auch in Trümmern liegen oder in Trümmer gelegt werden oder niedermachen. Das wird dann gebraucht, wenn ein Heer über das andere herfällt. Das Wort Dürre ist also eng verwandt mit einer aktiven Zerstörung vom Land. Und genau so ist das Wort im Hebräischen auch verstanden worden. Man hat gemeint, eine Dürre handelt, das kam ich von dort, dass Jahwe, der Gott von Israel, jetzt aktiv das Land vernichtet. Und das wird auch beschrieben im 5. Buch Mose. Das ist entstanden zu einem Zeitpunkt, da hat Israel noch lange nicht in dem Land gelebt, wo sie später gelebt haben. Und dort sagt Gott zu seinem Volk, hört genau auf die Gebote, die ich euch heute gebe. Liebt den Herrn, euren Gott. Dient ihm von ganzem Herzen und mit aller Hingabe. Dann lässt er es in eurem Land immer rechtzeitig im Herbst und im Frühling regnen. Und ihr könnt Getreide, Weintrauben und Oliven ernten. Der Regen wird hier also als ein Geschenk von Gott angeschaut, wo man überkommt, wenn man ihm Treue hält. Der Umkehrschluss findet sich ein paar Kapitel später. Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht alle seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Der Himmel über euch wird verschlossen sein, als wäre er aus Eisen und der Ackerboden hart wie Stein. Statt Regen wird der Herr Staub und Sand auf euer Land fallen lassen. Die Dürre, wie ein Wort beschrieben, das wir im Moment draussen auch sehen, Ist also ein Volk davon, wenn das Volk Israel sich nicht an Gottes Gebot hält. Und dieser Grundsatz, Regen ist Segen, Dürre ist Fluch, der zieht sich mehr oder weniger das ganze Alte Testament. Und es kommen immer wieder kürzere oder längere Dürrezeiten vor und immer stehen sie im Zusammenhang mit der Untreue vom Volk gegenüber ihrem Gott. Die bekannteste von diesen Geschichten dürfte die sein vom Prophet Elia und dem König Ahab. Am Ahab seine Frau, die Isebel, hat gefunden, der Gott ist doof und hat stattdessen eine Statue aufgestellt und gesagt, wir beten jetzt alle die Statuen an. Die Propheten von Gott hat sie verfolgt und umgebracht. Und als das ganze Volk hat angefangen, die Statuen anzubeten, hat der Prophet Elia eine Dürre müssen ankünden. Er hätte gerade fliehen aufgrund von dieser schlechten Botschaft. 2 Jahre lang fällt kein Regen und kein Tau aufs Land Israel. Könnt ihr euch etwas vorstellen, wie das dort ausgesehen hat? Auch in diesem Land ist es zu Ernteausfällen und Notschlachtungen gekommen. Nach diesen 2 Jahren tritt Elia wieder aufs Trapez und sagt, so, es reicht, jetzt machen wir einen Showdown. Der Gott von Israel gegen die Statue. Und wir schauen mal, wer der wahre Gott ist. Das Volk versammelt sich auf dem Karmel und auf eine spektakuläre Art wird ein Gottesbeweis erbracht. Das Volk Israel kehrt um und sagt, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Und ihre neu gewonnene Verachtung für die Statue wird auf sehr blutige Art und Weise Ausdruck verliehen. Am gleichen Tag fängt es an zu regnen. Die Dürre endet. Die Geschichte zeigt ganz programmatisch, was eine Dürre im AT, im Alten Testament, bedeutet. Erstens, das Volk verlässt Gott. Zweitens, Gott wird zornig über das. Und er will sie wieder zurückführen, unter sein Segen. Drittens, Dürre, alle Sicherheiten, die man hatte, werden entzogen. Was normal war, existiert nicht mehr. Die Menschen werden aufmerksam auf ihre Verletzlichkeit und ihre Abhängigkeit von Gott. Aufgrund von dem kehren sie um. Viertens, sie tun Buss, kehren um, vernichten die falschen Götter, folgen wieder Gott nach. Und 5. Punkt ist das, was wir am Freitag kurz gesehen haben, es regnet wieder, lang und ausgiebig. Die Dürre endet. Es ist wie ein 5-Punkte-Plan, den man in mehreren Geschichten beobachten kann. Es gibt tatsächlich Pastoren in der heutigen Zeit, die das Schema auf uns übertragen. Und was ich die Blumung ausmalen, wo das wir Schweizer jetzt uns von Gott abgekehrt haben. Und dass Gott uns durch die Dürre wieder zurück zu sich führen will. Das ist grundsätzlich denkbar, aber ich wäre sehr vorsichtig. Denn ich finde es unpassend, ein alttestamentliches Schema 1:1 auf uns zu übertragen. Denn das Schema bezieht sich auf Israel. Und Israel ist nicht Helvetien, sondern Israel ist das erwählte Volk Gottes. Gott erwählt sich ein Volk, das Volk soll nach seinem Gebot leben und so der ganzen Welt zeigen, wie das Gott ist. Und es wäre mir neu, dass die Schweizer einen solchen Auftrag von Gott hätten bekommen. Und darum ist es auch nicht logisch, dass er die Schweiz gleich behandelt wie Israel. Doch es gibt noch ein ganz besseres Argument, würde ich sagen. Und zwar leben wir einfach nicht mehr im Alten Testament. Mit dem Neuen Testament hat ein neuer Bund mit Jesus angefangen. Und der Tun-Ergehen-Zusammenhang im Alten Testament, du machst etwas und dann geht es dir so, der kommt im Neuen Testament nicht mehr zum Tragen. Ich habe mich dann mal gefragt, wo ist eigentlich die Dürre im Neuen Testament? Das Programm hat dann mal das ganze Neue Testament durchsucht und festgestellt, das Wort Dürre kommt im Neuen Testament kein einziges Mal vor. Es spielt im Neuen Testament keine Rolle mehr, ob es jetzt Regen gibt oder nicht. Es ist nicht einmal eine Erwähnung wert. Und der Tun-Ergehen-Zusammenhang, der taucht auch nie mehr auf. Es gibt keinen Zusammenhang mehr zwischen der Treue zu Gott und meteorologischen Ereignissen. Das existiert im Neuen Testament nicht mehr. Doch meines Erachtens kommen durchaus Dürren im Neuen Testament vor. Aber in einem ganz anderen Sinn als im Alten Testament. Die Evangelien erzählen nämlich von zahlreichen Begegnungen zwischen Jesus und Menschen, die durch schwere Dürrezeiten gehen. Nicht Dürrezeiten, weil es nicht regnet, sondern Dürrezeiten in ihren Herzen. Es sind Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art merken, dass ihnen etwas ganz Wichtiges fehlt. Dieser Mangel offenbart ihnen ihre eigene Verletzlichkeit. Sie merken, dass sie abhängig sind von jemandem, dass sie etwas brauchen von außen und nicht alles aus sich heraus können hervorbringen. Eine von diesen Personen ist der Zachäus. Der Zachäus ist reich geworden durch Kollaboration mit den verhassten Römern und durch systematischen Betrug im Zollhäusli. Damals musste man immer Zoll zahlen, weil man in der Ortschaft reingegangen oder rausgegangen ist. Und für jeden Esel und jedes Kilo Heu, das reingebracht wurde, ist ebenfalls Zoll gezahlt. Mit diesem Geld hat der Kaiser in Rom seine Prachtbauten finanziert. Eingezogen haben das private, sage jetzt mal Firmen, die zahlt haben dafür, dass sie dürfen Zoll erheben. Der Zachäus war einer von denen und das System rief ja regelrecht danach, dass man es ausnutzt. Doppelter Zoll, dreifacher Zoll, Zoll, den es gar nicht gibt, erfinden, reich werden dabei. Was man am Schluss hat, ist ein Haufen Geld und keine Freunde. Der Zachäus hat die Verachtung der Menschen geerntet. Und zwar von so ziemlich allen, außer von den anderen Zöllnern. Aber das waren ja nicht unbedingt die sympathischsten Menschen. In der Stadt ist er gemieden worden. Wenn ihm die Leute entgegenkommen, haben sie die Strassenseite gewechselt. Wenn sie ihn im Laden gesehen haben sie getuschelt. Wenn er in eine Taverne reingegangen ist, war er ziemlich schnell allein dort. Und der Zachäus merkt, ich habe zwar einen Haufen Geld, aber es macht mich nicht glücklich. Ich kann mir keine Freunde kaufen von diesem Geld. Und dann kommt der Tag, wo der Wanderprediger Jesus nach Jericho kommt. Und er spricht den Zachäus an und sagt zu ihm, Zachäus, ich muss heute dein Gast sein. Jesus ladet sich bei ihm ein. Er schenkt ihm Gemeinschaft, Anerkennung, behandelt ihn wie einen Freund. Und das alles ganz umsonst. Und ohne dass Jesus gross hätte predigt oder den Zeigefinger hätte gelüpft, beschließt der Zachäus, dass er sein Reichtum zum grössten Teil an die Armen abgibt und dass er alles, was er erlogen und betrogen hat, vierfach zurückgeben will. Er dürfte nach dieser Übung finanziell ruiniert sein. Doch bei Jesus hat er gemerkt, bei Jesus wird mir ein Durst gestillt, wo ich mit meinem Geld nicht befriedigen konnte. Und dann gebe ich lieber das Geld weg und behalte dafür Jesus als Freund in meinem Haus. Durst hat auch eine andere Person umgetrieben, die durch eine grosse Dürrezeit ging. Diese Person war eine Frau. Sie hat in einer kleinen Stadt gelebt, in der heutigen Westbank. In ganz natürlicher Art und Weise sehnt sie sich nach einem Partner, nach einem Mann, der ihr zur Seite steht, der für sie da ist und ihre Liebe schenkt. Ihre erste Ehe ist eine riesige Enttäuschung. Im Wissen darum, dass Ehebruch eine Sünde ist, verlor sie ihren Mann. Denn da war ein anderer, der ihr die Zuneigung verheißen hat, was sie gesucht hat. Doch wieder ist sie enttäuscht worden. Voller Hoffnung und voller Gewissheit, dass sie das nur der Richtige hat, heiratet sie den Dritten. Doch der Dritte ist genauso wie der Vierte und der Fünfte. Und der Sechste, der hat sie dann nur noch daheim aufgenommen. Aber geheiratet hat sie ihn nicht mehr. Was bringt's auch? Man wird ja doch nur enttäuscht. Die Frau hat eine jahrelange Dürre durchlaufen. Wie eine Verdurschende in der Wüste sucht sie nach Liebe in dieser Welt. Die Menschen im Dorf haben verächtlich über sie geredet. Sie haben ihre abschätzige Übernahme gegeben. Unter den verachtenden Blicken hat sie so sehr gelitten, dass sie angefangen hat, die Menschen zu meiden. Und statt in der Kühle vom Morgen geht sie jetzt in der Hitze vom Mittag zum Brunnen und dreht die schweren Kübel in der Mittagshitze heim. Und das nur, damit sie niemandem muss begegnen. Jahre vergehen. Denn eines Tages in der Mittagshitze hockt ein Mann beim Brunnen. Das ist nur ein vorbeireisender Jude. Was soll's? Die Juden wollen eh nichts zu tun haben mit dem Volk der Samariter. Sie geht also weiter und denkt sich nichts dabei. Der wird sie schon in Ruhe lassen. Doch wieder all ihre Erwartung spricht der Mann sie an. Es war Jesus, der dort hockt. Und seine Jünger waren gerade am Einkaufen. Die kleine Begegnung ist am Apostel Johannes ein ganzes Kapitel wert in seinem Evangelium. Ich empfehle euch, das mal zu lesen, Kapitel 4, Johannes Evangelium. Feinfühlig und liebe Frau spricht Jesus mit dieser Frau. Sachte, aber doch bestimmt, führt er das Gespräch. Er bittet sie zuerst um einen Schluck Wasser. Die Frau ist verwirrt. Warum sprichst du mich an? Dann sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Der Satz ist unverständlich, haben wir nicht gehört. Der Frau ist auch so gegangen. Hä? Was willst du? Du hast ja nicht einmal einen Krug dabei, du kannst mir kein Wasser geben. Und Jesus präzisiert, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Manchmal war es ein Hobby von Jesus, ein bisschen Rätsel zu reden. Und dickend so langsam merkt die Frau, dass es hier nicht um Wasser geht, in dem Sinn, wie sie es versteht. Und sie merkt, dass Jesus redet nicht von ihrem natürlichen Durst nach Flüssigkeit. Jesus spricht sie auf ihren grossen Durst nach Liebe an. Und er weiß um ihre grosse Odyssee auf dieser Suche. Trotzdem stößt er sie nicht weg. Er meidet sie nicht. Er verachtet sie nicht. In Jesus begegnet dieser Frau die grenzenlose Liebe Gottes. Und wo sie versteht, wer er ist und was er ihr schenken will. Da empfindet sie etwas, was sie auch in ihrem Leben noch nie vorher und auch nie nachher empfunden hat. Eine Überflutung von dieser Liebe. Sie spürt die Gewissheit. Jetzt habe ich gefunden, was ich immer gesucht habe. Der Jesus gibt es mir umsonst. Und die Geschichte endet damit, dass die Frau Jesus in der ganzen Stadt bekannt macht. Dass ein Haufen Menschen anfangen, Jesus als Messias zu betrachten. Und dass sie plötzlich wieder mit Achtung von dieser Frau vorreden. Die Frau am Jakobsbrunnen und der Zöllner Zachäus haben also beide eine lange und intensive Dürrezeit durchlaufen. Beide haben bemerkt, dass sie schwere Fehler begangen haben. Diese Fehler haben sie vor Jesus nicht versteckt. Sie sind dazu gestanden, haben Buße getan und haben Vergebung erlebt. Und bei beiden endet ihre Dürre in der Begegnung mit Jesus. Bei Jesus finden sie, was sie so lange gesucht haben, an anderen Orten. Und so zeigt sich, Jesus hat sein Wort gehalten. Er hat nämlich mal gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. oder auch ich will euch froh machen. Ja, unser Land steckt im Moment in einer schweren Dürre und es fehlt uns an Regen. Will uns Gott mit dem etwas Bestimmtes mitteilen? Ich weiß es nicht und ich würde mich da nicht auf den Test rauslassen. Aber die Dürre führt auf jeden Fall dazu, dass Menschen sich Gedanken machen, was sie sich vorher nicht gemacht haben. Wir merken, dass wir abhängig sind. Wir merken, dass das System, das wir uns aufgebaut haben, fragil ist. Und es sind die Momente, wo viele Menschen wieder anfangen fragen, gibt es da noch einen Gott, der die Zügel in der Hand hat? Gibt es da noch einen Gott, der auch noch schaut? Und so damit hat die Dürre, zumindest auf diese Art und Weise, durchaus auch einen positiven Effekt. Die Bibel zeigt aber auch, dass jeder einzelne Mensch seine ganz persönliche Dürrezeit durchlaufen kann. Menschen, die eine Sehnsucht im Herz spüren, die sie durch nichts auf dieser Welt stillen können. Und die Menschen feststellen fest, Jesus kann diesen Durst stillen. Und er will diesen Durst stillen. Wir sollten ihm dabei nicht im Weg stehen. Amen.